Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Sich für Kranke einzusetzen, hat eine alte Tradition im Christentum. Die Wurzeln von dieser Aufgabe gehen zurück auf Jesus Christus. Er hat uns nämlich den Auftrag gegeben und zählt zu einer der 7 Barmherzigkeiten. Und so hat auch der wunderschöne Auftrag der Psychotherapeut Hans Ziegler. Er arbeitet ganz eng mit dem Bistum Chur zusammen und ist unter anderem auch Referent von Ehe- und Partnerschaftskursen. Heute erfahren wir etwas über seinen Glauben, wie er seine Tätigkeit als Psychotherapeut verbindet. Und so möchte ich Sie, Herr Ziegler, ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen.
Ja, ich sage auch meinerseits ganz herzlich Grüezi an allen, die zuhören. Wer bin ich? Ich bin verheiratet, wir haben 6 Kinder ins Leben begleitet und mittlerweile haben wir 11 Grosskinder. Seit 35 Jahren arbeite ich hier in einer Praxis in Schlieren. Obwohl ich im AHV-Alter bin, habe ich doch noch ein Teilpensum, das ich erfülle. Einerseits, weil meine Dienste gefragt sind und andererseits, weil mir meine Arbeit natürlich auch sehr viel Freude macht.
Herr Ziegler, wann haben Sie den Ruf verspürt, in diese Richtung zu gehen?
Also, es gibt Ausläufer, die bis in die Kindheit zurückgehen, weil mein Vater, der Holzbildhauer und Schreinermeister war, hat immer wieder randständige Leute in der Werkstatt gehabt, wo er mit ihnen ein bisschen gesprächelt hat. Und ich habe das als Kind erlebt. Ich habe dann nach einem nachher eine Berufslehre, die Schule für Sozialarbeit gemacht und habe dann als Schutzaufsichtsbeamter vom Sozialdienst von der Justizdirektion im Kanton Zürich ganz konkret mit sehr schwierigen Leuten zu tun gehabt, mit Straffälligen, die entlassen worden sind. Und ich habe dann am Sondi-Institut angefragt, ob ich Leute schicken kann, zum Abklären, damit ich mehr Anhaltspunkte bekommen, wie ich die Leute betreuen kann. Es hat dann verschiedene Fallbesprechungen gegeben mit dem Dr. Leopold Zondi selber. Und er hat mich dann gefragt, bei einer von diesen Fallbesprechungen, ob ich nicht wette, mich für die 5-jährige berufsbegleitende Ausbildung anmelden. Ich habe das gemacht und dann 1977 mit einem Diplom als Schicksalsanalytiker und Psychotherapeut abgeschlossen. Und 1978 habe ich dann in Schlieren meine Praxis eröffnet, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Darf ich noch mal zurückgehen auf Ihre Kindheit? Wie sind Sie aufgewachsen und was hat Sie geprägt im Glaubensleben?
Also ich bin in Luzern aufgewachsen. Damals war Luzern noch sehr katholisch gewesen. Wir sind in einer katholischen Familie, also wir waren Ministrant und ich habe 3 Brüder und wir haben miteinander eigentlich eine gute Zeit erlebt.
Habt ihr auch den Glauben praktiziert daheim?
Ja, wir sind immer in die Kirche gegangen, das war damals ganz klar gewesen. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche, haben auch etwa also die Mutter vor allem, die hat immer wieder einen Kurs besucht und ist auch so aktiv gewesen, in einem gewissen Sinn.
Herr Ziegler, mit welchen Krankheitsbildern werden Sie konfrontiert?
Oder das ist eine ganze Palette von psychischen Erkrankungen und Beschwerden. Also da gibt es Angststörungen, Identitätsprobleme, denn viele Leute kommen mit Beziehungsschwierigkeiten, sei es das in der Ehe oder auch vor der Ehe. Es gibt Leute mit Zwangsstörungen, es gibt Leute, die Probleme haben mit ihrem Selbstwertgefühl oder die einfach Schwierigkeiten haben, sich im Leben zurechtzufinden, die dann um Hilfe bitten.
Behandeln Sie auch Patienten aus anderen Denominationen?
Also ich behandle Patienten mit allen Schattierungen in Bezug auf den Glauben. Also es gibt Glaubenslose, Reformierte, laue Katholiken und hin und wieder auch Muslime. Dann aber viele Gläubige, die mich ganz bewusst wählen, weil sie wissen, dass ich im Glauben stehe. Oder wo darauf hingewiesen wird, das ist einer, der noch im Glauben steht. Und von daher ist aber die ganze Palette ist wirklich vorhanden.
Wie integrieren Sie Ihre persönliche Glaubenshaltung in der Zusammenarbeit mit den Patienten?
Oder die Grundlage ist sicher, dass ich den Glauben zusammen mit meiner Frau ganz intensiv lebe. Wir fühlen uns im Glauben beheimatet. Und das hat immer eine gute Grundlage, einerseits für das Familienleben, für das Zusammenleben in der Familie. Und das ist dann auch wieder die Grundlage, dass ich in der Arbeit wirklich frei bin, dass ich den anspruchsvollen Beruf kann gut ausüben.
Wie sieht das konkret aus, jetzt zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit einem Muslim?
Ich brauche etwa die in den Besprechungen Bilder aus der Bibel. Und ich habe dem, das eine gerade vor Augen, ich habe dem gesagt, schauen Sie, ich kenne den Koran nicht, aber ich kenne die Bibel. Und in der Bibel, das sind so gute Anweisungen fürs Leben. Und habe ihm dann halt von der Bibel erzählt. Für ihn ganz wichtig war die Erfahrung, er hatte Beziehungsprobleme gehabt, die Erfahrung, wie im Christentum eigentlich die Liebe, was für einen Stellenwert das die hat. Weil das war ihm eigentlich unbekannt gewesen. Für ihn ist die Sexualität im Zentrum gestanden und das ist eine schlechte Basis für eine Beziehung. Und so sind viele von seinen Beziehungen gescheitert. Und ich denke, er hat, ohne dass er Christ geworden ist, hat er etwas doch können mitnehmen, was eigentlich die Liebe will. Und das, wenn man das Geheimnis von der Liebe, wenn man sie schenkt, dass man sie dann überkommt.
Wie ist der Weg von dem Patienten weitergegangen?
Ich habe ihn über eine gewisse Phase betreut und er hat gewisse Probleme in der Partnerschaft können lösen und dann hat er sich ich habe seither keinen Kontakt mehr mit ihm, also ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat.
Also das heisst, Sie versuchen das Evangelium, die Heilige Schrift zu integrieren in den Arbeitsalltag, also in die Zusammenarbeit mit diesen Patienten und ihnen so neue Impulse mit können auf den Weg zu geben.
Das wäre jetzt stark gezeichnet, weil ich primär als Psychotherapeut arbeite und das Evangelium, das ist eigentlich nicht in jedem Fall, dass ich das interpretiere, aber ich habe das in mir drin. Oder das gehört zu meinem Rüstzeug, ohne dass ich das in den Leuten sage. Jetzt bei den Moslems war es einfach naheliegend gewesen.
Ist Ihnen bekannt, ob es daraus auch Bekehrungen gibt, also aus der Zusammenarbeit mit Ihnen?
Bekehrungen? Also, es hat immer wieder Leute gegeben, die gemerkt haben, die wollten wissen wollten, was ist mit dem Therapeut los, warum ist das so klar, warum ist das so geradlinig. Und wenn ich gefragt werde, dann gebe ich ganz freimütig natürlich Antwort in Bezug auf den Glauben, dass ich im Glauben stehe und dass ich das praktiziere. Und das führt mitunter schon dazu, dass Leute dann quasi eine Art wie das aufnehmen und vielleicht wieder zum Praktizieren zurückkommen, wo sie vor einem Abseits gestanden sind.
Wieso gibt es so wenige christliche, religiöse Psychotherapeuten?
Ja, oder der Gründer der Psychoanalyse, der Sigmund Freud, war sehr kritisch gegen den Glauben eingestellt. Und viele von seinen Schülern haben das übernommen und haben ihn sogar versucht zu überbieten. Wenn man aber seine Anleitung zum Vorurteilslosen zulassen ernst nimmt, dann erlebt man immer wieder, dass die Patienten auf die Sinnfrage vom Leben stoßen. Und damit zur Glaubensfrage kommen. Viele Psychotherapeuten scheuchen sich aber, solche Fragen anzugehen und sie verstecken sich dann hinter der Neutralität. Wenn man selber weltanschaulich gefestigt ist, dann ist nach meiner Erfahrung sogar sehr hilfreich, die Glaubensfragen in die Behandlung einzubeziehen, wenn die sich stellen, weil man ja eben offen sein soll, was kommt. Mein Lehrmeister, Der Dr. Sondi hat in seiner schicksalspsychologischen Analyse, in seinem Lehrwerk, einen grossen Wert auf die Glaubensfunktion gestellt. Und zwar sagt er, dass der Mensch eigentlich ohne Glauben psychisch müsste erkranken. Wobei man natürlich nicht damit rechnen kann, dass alle an Gott glauben. Weil sehr viele Leute glauben an eine Ideologie. Sie glauben an das Materielle, das Konsumieren, an Auto oder sonst an einen Götz, wo sie dann in ihrem Leben zentral haben. Aber grundsätzlich ist eben die Auseinandersetzung mit der Glaubensfunktion, mit auch der Frage von der Vorstellungen, was ist jenseits vom Leben, die Auseinandersetzung, die ist wichtig und für viele Patienten ist die auch recht wegweisend gewesen.
Man sagt, Psychotherapeut und Religion braucht man nicht, um glücklich zu sein. Wie sehen Sie das?
Für Psychotherapie trifft das zu. Psychotherapie braucht man nicht grundsätzlich, um glücklich zu sein. Weil Psychotherapie braucht man in Ausnahmefällen, um aus einer Verstrickung rauszukommen oder eben, weil Symptome vorliegen oder Probleme vorliegen, wo man daran müsste arbeiten. Bei der Religion ist das ganz anders. Der Mensch hat im tiefsten ein Verlangen nach einer totalen Geborgenheit. Und die Geborgenheit, die kann man nur letztlich in Gott finden. Augustinus sagt, unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Ohne Religion ist es sehr schwer, ich würde sagen, eigentlich unmöglich, langfristig glücklich zu sein. Viele Leute beschissen sich durchs Leben. Sie konsumieren und sind doch im Innersten nicht zufrieden. Ich denke, dass der liebe Gott das eigentlich schon richtig eingerichtet hat, dass der Mensch Beziehung zu Jesus und der Lösung braucht.
Herr Ziegler, wieso engagieren Sie sich für das Bistum Chur?
Das hat eine Geschichte. Und zwar der damalige Bischofsvikar und heutige Dompropst Christoph Gassetti hat mit mir an der Krankenpflegeschule am Limmatspital unterrichtet. Und in der Kaffeepause haben wir dann etwa die Klinge gekreuzt über Grenzfragen von Glauben und Psychologie. Und daraus ist dann eigentlich eine Freundschaft entstanden, die bis heute dauert. Und von ihm habe ich dann seinerzeit die Einladung bekommen, am Ehevorbereitungskurs mitzuwirken, wo unter anderem auch von der Diözese getragen wird. Und das ist schon viele Jahre, wo wir jetzt hier jeden Frühling im Februar, März ist meistens dann der Ehevorbereitungskurs, wo wir hier miteinander wirken.
Herr Ziegler, Sie sind beschenkt worden mit 6 Kindern und 11 Grosskindern und sind sicher die Referenz, können etwas über eigene Erfahrungen, über Ehe in Partnerschaft den Kursteilnehmer mitzugeben. Wieso setzen Sie sich so speziell jetzt für die Thematik ein?
In meiner Arbeit mit Menschen habe ich immer wieder erleben, wie wichtig intakte Beziehungen sind oder wie sie es wären. Und das führt natürlich zur Frage, wie kann man einem Paar helfen, die anfängliche Liebe zu prüfen, ohne sich schon zu vergeben. Und ich habe in vielen Beziehungen feststellen, dass das heute so verbreitete, vorzeitige sexuelle Zusammenkommen genau die notwendige Prüfung der Beziehung verhindert. Also es wird eine Beziehung eingegangen, gelebt, ohne dass man überhaupt geprüft hat, ob die Beziehung kann tragen, ob sie kann haben. Und ich habe eigentlich mir viel überlegt, wie kann man eben in einem Paar Basis vermitteln für eine lebenslange Beziehung und für eine wachsende Liebe. Und wo dann die Ehevorbereitung gekommen ist, ist das so ein bisschen konkret geworden. Ich habe das auch müssen fassen, in Wort fassen, ein Konzept erarbeiten, wie dass man kann helfen, dazu beitragen, dass eben die Liebe kann gelingen. Und es ist für mich in all den Jahren immer wieder eine Freude gewesen, junge Leute zu erleben, die mit Engagement und mit Überzeugung diesen Weg gehen wollen. Und zwar eben den Weg von einer lebenslangen Liebe.
Wie sieht so ein Kurs aus, den Sie anbieten mit dem Christoph Cassetti?
Das sind drei Samstage, die hier beleidigt werden. Mit den Themen vom Vorbereiten von der Feier von der Trauung. Das ist ein Thema. Dann Kirche steht auf Seite vom Leben. Kirche steht auf Seite der Menschen. Dann Sexualität, Schwangerschaft, Geburt, Familie, Familienplanung. Das sind Themen. Sakrament von der Ehe im Licht von Familiaris Consortio. Und das Fallbeispiel wird am Samstag noch behandelt. Und mein Beitrag ist eigentlich unter dem Titel Verstehen und verstanden werden in Partnerschaft und Ehe im Alltag, in Gesprächen, in Streit und Versöhnung, Gebet und in der Liebe. Es ist ein sehr dichtes Programm, das ich hier am Samstag von dem Viertel ab 11 an und dauert dann bis zum Abend um 5 Uhr. Mit einer Mittagspause, wo man dann zusammen mit den Leuten geht, zum Mittagessen.
Wo bekommt man die Informationen, wenn man interessiert ist, an einem so einem Seminar teilzunehmen?
Also, die Informationen werden verbreitet über die Diözese, wird es angeboten, dann Interessengemeinschaft für natürliche Familienplanung, die Internationale Ärztegemeinschaft für natürliche Familienplanung, Marianisch Frauen- und Müttergemeinschaft, MFM, und Pro Ecclesia, die sind eigentlich Träger vom Kurs. Und ich weiss nicht, wo es überall ausgehangen wird. Es wird aber in einigen Zeitschriften gibt's Inserate. Also ich weiss, dass zum Beispiel in der Wochenzeitung jeweils ein Inserat hat und auch im Sonntagsblatt, katholisches Sonntagsblatt.
Herr Ziegler, im Rahmen dieser Kurs reden Sie von einem Wachstumskonzept, die sogenannte 10x1 der Liebe. Können Sie etwas über das Konzept erzählen?
Ja, also der Hintergrund ist eigentlich, dass die schönsten Vorträge gar nichts nützen, wenn man sie nicht umsetzt. Und ich versuche, die paar anzuleiten, ausgehend von 10 wichtigen Bereichen der Partnerschaft, sich ein Konzept zu erarbeiten, wo und wie die Beziehung in diesen verschiedenen Bereichen entwickelt werden kann. Und zwar teile ich zuerst ein leeres Blatt aus. In der Mitte sind so 2 verschränkte Herzen, ein Paar. Und dann sind 10 Bereiche aufgelistet, wo aber nichts drauf steht, außer der Titel, Vergangenheit abschließen. Neue Gemeinsamkeit aufbauen, Lachen, Lust und Freude, Geborgenheit schenken, attraktive Zärtlichkeit und Sexualität, gemeinsames Glaubensleben pflegen, Elternrolle ohne Partnervernachlässigung, immer wieder Versöhnung, Lebenskrise gemeinsam meistern und Balance zwischen Idealisierung und Realität. Das sind die 10 Punkte. Und dann sind die Paare mal aufgefordert, sich zu diesen Punkten Gedanken zu notieren. Und in einer zweiten Phase gehen wir dann die einzelnen Punkte durch. Ich würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen anzuschauen. Aber es ist doch wichtig, dass man die Sachen thematisiert. Und dann kann jedes Paar für sich feststellen, beim einen Paar ist zum Beispiel das Problem von der Vergangenheit abschließen. Schlussstrich ziehen unter die früheren Bindungen und Beziehungen und einen angemessenen Abstand zu der Herkunftsfamilie. Den Kontakt zu Familie und Bekannten miteinander eben neu einrichten. Weil nicht alle Freundschaften, die vorausgegangen sind, sind kompatibel mit der Partnerschaft. Und da muss man den Weg miteinander finden. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Welche weiteren Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich kann eigentlich das natürlich nicht weiter verfolgen, wie das denn, was für Auswirkungen das es hat. Also wie weit wird das genutzt? Ich bin überzeugt, dass einzelne Paar die Zettel, die sie von mir bekommen, schön weglegen. Und andere Paar, die das als Anregung nennt, wir können doch das oder dieses berücksichtigen oder vielleicht sogar später vornehmen. Also wenn ich jetzt ältere Rolle ohne Partnervernachlässigung, das ist ein sehr wichtiges Problem in vielen jungen Familien, weil die Kinder eine Tendenz haben, die Eltern aufzufressen. Die Kinder wollen alles beherrschen und da müssen die Eltern immer wieder auch ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtigen. Viel muss man zurückstecken als Eltern, aber nicht alles. Die Kinder dürfen nicht Kontrollen über die überkommen. Stichwort vielleicht, wir haben unsere Kinder gern, aber wir lieben auch uns gegenseitig. Das muss Balance finden.
Ist es nicht schwierig als so erfahrener Therapeut, wenn man 6 Kinder hat und vielleicht auch teilweise Problem sieht in den Familien der Kinder, dass man dort therapieren
will? Oder ich sage das auch so, der Chirurg, der läuft auch nicht mit dem Skalpell um. Der sieht, wenn er durch die Gegend läuft oder in den Kontakt, viel Probleme und Leute, die eigentlich jetzt, aber er hat nicht Skalpell in der Hand. Oder, und ich habe den psychologischen Röntgenblick auch nicht immer bei mir. Ich versuche eigentlich nicht, die Familie zu psychologisieren. Da hat meine Frau immer sehr darauf geachtet, dass das nicht quasi zu einem theoretischen Beobachtungsfeld wird, sondern wir leben und wir haben immer versucht, ganz natürlich zu leben, innerhalb von der Familie Traditionen zu pflegen, ohne das zu psychologisieren. Oder? Und ich kann sehr wohl trennen zwischen der Arbeit und zwischen der Familie. Und das ist auch notwendig.
Haben Sie mit Ihrer Frau auch so einen Kurs besucht, bevor Sie dahin eingegangen sind?
Also wir haben so einen Ehevorbereitungskurs haben wir gehabt, der hat aber nur einen Samstag gedauert. Es war seine Zeit in Zug. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen daran, was alles dort gelaufen ist.
Psychisch Kranke vertrauen sehr oft auf die eigenen Kräfte der Heilung. Aber letztlich ist es ja eigentlich Gott, der uns heilen tut. Ist das verwerflich aus Ihrer Sicht?
Ich weiss nicht, ob das benediktinisch ist, dass man arbeiten soll, als ob nur alles vom Schaffen abhänge. Und gleichzeitig sollte man glauben, als ob nur alles vom Glauben und von Gott abhänge. Vertrauen in die eigenen Kräfte ist sicher wichtig und gut. Wenn man aber erkennt, dass der Erfolg ausbleibt, dass man in den Problemen innen bleibt zum Beispiel, dann ist das demütig zu anerkennen, zu akzeptieren, dass man Hilfe braucht, sei denn das durch einen Priester oder allenfalls auch durch einen Psychotherapeut.
Es gibt in christlichen Kreisen die Haltung von einem Wohlstandsevangelium, wo man sagt, wer nicht richtig Glauben tut, ist krank. Die Realität ist aber, dass das Leiden zu der heutigen Gesellschaft gehört. Wieso lässt das Gott zu? Was meinen Sie da dazu?
Oder ich denke, dass Gott im Mensch Freiheit lässt. Und das ist eigentlich etwas Grossartiges. Denn Gott will nicht Marionetten, die an seinen Fäden hängen, wo er quasi dirigiert, was da geht. Das Konzept bringt aber mit sich, dass man sich gegen Gott, gegen das Gute kann entscheiden. Und von einer solchen Entscheidung können natürlich auch andere betroffen sein. Also wenn ein Staatsführer sich zum Negativen entscheidet oder, und da einen ganzen Staat mitreisst, dann sind sehr viele, die darunter leiden. Aber letztlich ist es halt im Konzept der Freiheit ist das mit drinnen. Sehr viele Menschen leiden, aber weil sie selber falsche Entscheidungen getroffen haben. Manchmal ist ihnen das gar nicht bewusst, aber jede Entscheidung steht irgendwo in der Bibel, ich weiß nicht genau in welchem Buch, bei all deinem Tun bedenke das Ende, dann wirst du nicht Unrechtes tun. Und das wird sehr, sehr wenig eigentlich bedacht, dass jede Handlung, die man macht, hat Konsequenzen. Und wenn ich falsche Entscheidungen treffe, dann hat das Konsequenzen. Im Moment ist es vielleicht lustig, aber eben aufs Ende hin letztlich auch auf den Tod hin, kann es furchtbare Konsequenzen haben.
Das ist sehr spannend, Herr Ziegler, was Sie jetzt uns mit auf den Weg geben, wo Sie uns einen Einblick auch in Ihre Tätigkeit als Psychotherapeut ermöglicht haben. Man sagt auch, dass es einen Glaubensmissbrauch gibt, wenn man zum Psychotherapeut geht. Wie sehen Sie das?
Ich weiss, dass es sogar Priester gibt, die meinen, dass sie gegen den Glauben zu einem Psychotherapeut zu gehen. Und es gibt auch dazu eine schöne Geschichte. Beim Umgang im Frühjahr, der Pfarrer mit der Gemeinde über die Felder geht und die einzelnen Felder und Äcker segnet, da ist er bei einem Acker stehen, hat sich gegen die Gemeinde umgekehrt und hat gesagt, da nützt alles Segnen nichts, da braucht es Mist. Und der Mist, das kann eben Psychotherapie sein. Ich weiss, dass immer wieder eine Konkurrenzsituation versucht, dass man versucht, eine Konkurrenzsituation herzustellen. Nach meinem Dafürhalten gibt es das nicht, weil beide Bereiche sind wichtig und beide Bereiche können aufeinander bezogen sein.
Wie sieht das konkret aus in der Praxis?
Wenn ein Priester erlebt, dass ein Gläubiger kommt und immer wieder beichtet, und immer wieder beichtet und es nützt nichts und der Priester erkennt, also da ist ein Geschehen am Werk, der müsste eigentlich befreit sein nach der Beicht und der ist nicht befreit. Der kommt schon am anderen Tag wieder. Als Skrupulantentum. Dann kann das eben sinnvoll sein, dass der Priester so einen Patienten in einem Therapeut zuweist. Dass man versucht, das Problem zu lösen, weil oft sind die Probleme lösbar. Und umgekehrt werde ich als Psychotherapeut, gibt es immer wieder Situationen, wo ich Patienten in einem Priester zuweise, wo ich quasi den Patienten auffordere, er sollte jetzt wieder mal zur Beicht gehen. Weil ich kann nicht Sünden vergeben. Das kann nur der Priester. Ich kann aber jemandem helfen, sich vorzubereiten, jemandem helfen, dass er das Sündenbewusstsein wieder entwickelt.
Wie sehen Sie das in dem Einsatz der Sakramente, wie zum Beispiel Krankensalbung, Eucharistiefeier?
Ich denke, dass die Werkzeuge, wenn ich das so sagen kann, von der Kirche, dass die sehr wichtig sind. Oder? Wobei, wir haben natürlich einen Haufen Leute heute, die in diesen Sachen entfremdet sind. Glaubensverdunstung ist so ein Stichwort. Und das sind auch unter meinen Patienten, hat es immer wieder Leute gegeben, die gar keinen Bezug mehr zum Glauben hatten. Wo, wenn ich schon angetönt habe, zum Teil dann wieder vielleicht einmal sich auch interessieren haben. Die Sakramente sind wichtig, wenn man sie kann nutzen. Aber es braucht eine innere Bereitschaft dazu und oftmals ist es gelungen, bei jemandem die innere Bereitschaft wieder zu wecken, zu helfen, wieder zum Glauben zurückzufinden.
Es gibt Studien, dass der Glaube zur Krankheitsbewältigung dazu hilft. Bei welchen Störungen hat das eine besondere Bedeutung?
Es ist heute Mode, dass wenn ein Unfall passiert oder eine kleinere oder größere Katastrophe eintritt, dass dann sofort das Care-Team beordert wird, um den Betroffenen professionell zu helfen. Und eigentlich ist das in sehr vielen Fällen eine Überreaktion. Weil, wenn jemand im Glauben steht, dann ist er gerüstet, auch in Notfällen, auch bei Schicksalsschlägen, mit dem umzugehen. In dem Sinn kann der Glauben eigentlich in allen Erkrankungs- oder Schicksalsfällen helfen. Wenn ich akzeptiere, dass das irdische Leben endlich ist.
Es gibt über die christliche Heilkraft viele amerikanische Studien. Wieso gibt es das weniger im europäischen Raum?
Soviel ich weiss, läuft zurzeit so eine Erhebung in Europa. Es ist aber schon so, dass in Amerika die Religiosität bedeutend stärker verbreitet ist und auch intensiver gelebt wird. Ich denke da an Lebensrechtsbewegungen, die Hunderttausende von Leuten auf die Strasse bringen, die begleitet von Priester und Bischof für das Leben der Ungeborenen demonstrieren. Wenn man das in der Schweiz anschaut, dann sind die Teilnehmerzahlen an diesen Veranstaltungen, die das Heili zum Beispiel durchführt, doch sehr, sehr bescheiden. Und kaum einmal ist ein Bischof dabei.
Schuldgefühl ist in den christlichen Kreisen eventuell verstärkter vorhanden als in anderen. Damit man das überwinden kann, braucht es sicher ein erlösungsbedürftiges Denken. Wie kann man das als Psychotherapeut angehen?
Echte Schuldgefühle können aufzeigen, dass das Gewissen funktioniert, in dem Sinn, dass quasi Schuldgefühl entsteht als Reaktion auf eine tatsächliche Schuld. Und in solchen Fällen geht es darum, die Schuld zu erkennen und so weit möglich wieder gut zu machen. Ein Katholik sollte dann natürlich auch wieder zur Beichte gehen, weil er ist sündhaft geworden. Es gibt auch unechte Schuldgefühle wegen der vermeintlichen Schuld, wie das zum Beispiel bei Skrupulösen kann der Fall sein. Da hilft dann das Beichten nichts, weil ein unbewusster Komplex wirkt, der in der Therapie erst aufgelöst werden muss. Sehr oft sind solche Schuldgefühle grundlegend in der Kindheit, in Kindheitserlebnis. Und das ist dann eine relativ schwierige Arbeit, über Schaffen mit den Träumen zu diesen alten Geschichten vorzustossen und die Geschichten zu einer sinnvolleren Lösung führen. Aber das ist etwas, wo sehr viele Leute kommen mit oder leben mit Schuldgefühlen, die im Grunde noch nicht berechtigt sind. Weil keine Schuld dahinter ist, weil einfach das ungutes Gefühl nur da ist.
Denken Sie, dass der Glaube zur Heilung von Krankheiten hilft?
Ja, sicher. Ein gesunder Glaube unterstützt die Heilung von Krankheit. Aber man muss doch auch sehen, dass sehr oft der Glaube nur auf den Lippen ist und dass im Herz zum Beispiel Groll und Hass schmoren. In aller Selbstverständlichkeit, ohne dass einem das bewusst wird. Also das sind zwei Welten nebeneinander. Auf der einen Seite schön fromm, gläubig, Vater unser beten, nach und nach. Und das mit dem danach wir vergeben unseren Schuldigern, das wird einfach mit den Lippen betet, aber es hat keine Tiefe. In solchen Fällen, wenn das, dann kann es eben schon notwendig sein, dass jemand fachliche Hilfe braucht, um den Weg zum echten Glauben überhaupt wieder zu finden.
Thematik Talent, das wird immer wieder im Evangelium zitiert. Da geht es ja auch um persönliche Ressourcen. Jetzt, wie arbeiten Sie generell mit Patienten zusammen, wo zum Beispiel die persönlichen eigenen Ressourcen zu wenig kennen?
Das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Psychotherapeuten, dass er immer wieder auch schaut, wo sind die Ressourcen der Patienten. Sehr viele leiden ja unter einem ganz schlechten Selbstwertgefühl. Und wenn es gelingt, das Selbstwertgefühl ein bisschen zu verbessern, wenn es gelingt, dass der Mensch wieder sich selber davon gern hat, dann wird der Blick auch wieder frei auf die Möglichkeiten, die jemand hat und er vielleicht jahrelang hat brachliegen lassen. Und er kann entwickeln und er kann damit ein bisschen wuchern, weil es ja bei dem Talent offensichtlich, also mindestens vom biblischen her, auch der Fall ist, dass man mit seinem Talent wuchern muss.
Langsam neigen wir uns am Ende des Interviews zu. Aber was mich doch würde interessieren, was ist Ihre persönliche Vision, wie man aus christlicher Sicht mit psychisch Kranken umgehen sollte?
Eigentlich ist es für Christen ganz einfach. Im psychisch Kranken treffen wir auf Jesus in seinem Leiden. Und wenn einem das bewusst wird, dann weiss man auch, wie man sich verhalten soll. Nämlich liebevoll, respektvoll, hilfsbereit und mitfühlend.
Schön. Sie haben so eine reiche Erfahrung als Psychotherapeut und auch von den Kursen, die Sie anbieten, im Bistum Chur für Ehepartnerschaft. Was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ja, eigentlich möchte ich ganz einen Haufen mitgeben. Weil das wir kann man das Leben prestieren. Und ich meinte, dass eigentlich das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir die Verbindung zu Gott behalten in allen Lebenslagen und dass wir aus dieser Verbindung heraus einfach versuchen, die Liebe zu leben. Im Alltag, in der Familie, im Beruf, überall. Es tut so Not in der heutigen Welt.
Danke vielmals für das schöne Schlusswort, Herr Ziegler. Ich danke Ihnen auch für Ihre Offenheit, für die Ausführungen, die Sie gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen als Ehemann, Vater, Grossvater von 11 Enkelkindern und natürlich auch für Ihre Tätigkeit als Psychotherapeut und Ihr Engagement im Bistum Chur weiterhin viel Gottes Segen. Danke vielmals.
Ist gern geschehen.
In dem Sinne möchte ich das Interview beenden.